und versuche einen kurzen Überblick über Antikörpertherapien bei der hauptsächlich natürlich pädiatrischen, akuten lymphoblastischen Leukämie zu geben. Ich werde in dem geschichtsträchtigen Raum mir erlauben, ein bisschen auf die Geschichte der Immuntherapien ganz kurz einzugehen und dann im Wesentlichen auf vier Präparate, die publizierte Ergebnisse auch in der Pädiatrie zeigen und auch welchen Stellenwert diese Behandlung in der Zukunft haben könnte. Die Immuntherapien onkologischer Erkrankungen sind in ihrer Geschichte so weit zurückreichend, wie die medizinische Geschichte überhaupt lang ist. Also wenn man so möchte und darauf erpicht ist, dann kann man 2000 vor Christus in ägyptischen Aufzeichnungen schon Versuche erkennen, mit Entzündungen Tumorerkrankungen zu behandeln. Wesentliche Fortschritte diesbezüglich gehen vielleicht zurück auf das Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Das sind Dinge, die sind Ihnen bekannt. Ich finde sie trotzdem erwähnenswert, weil die allerersten Antikörpertherapien, wenn man sie heute so bezeichnen würde, die wirklich breiten Erfolg hatten, waren Antikörpertherapien gegen Toxine. Und das funktioniert deswegen so gut, weil die Antikörper die Toxine direkt inaktivieren. Also das waren die Arbeiten und dann letzten Endes auch der kommerzielle Einsatz von Antitetanus-Serum und Antidiphtherie-Serum, das war schlagartig erfolgreich und hat sich dann auch kommerziell verwerten lassen. Zusammen mit Paul Ehrlich hat das Beringer damals zum Teil in der Charité in Berlin entwickelt, in Zusammenarbeit mit dem Robert Koch, einem Pathologen, Bakteriologen, der Erstentdecker vieler Bakterienstämme, unter anderem Anthrax, also dem gefürchteten Milzbrand, war. Und dann war auch der Tuberkulose, wo er allerdings mit seiner Tuberkulintherapie Schiffbruch erlitten hat. Das Ganze ist in äußerst ansehnlicher und amüsanter Weise in einer Spielfilmserie vom ARD zusammengefasst. Also wer das sehen möchte, ich kann es nur empfehlen. Ich glaube, ich würde es mir noch einmal anschauen. Charité. Die weiteren Fortschritte in der Charakterisierung der Elemente des Immunsystems sind dann vor allem in der zweiten Hälfte des vorvergangenen Jahrhunderts gemacht worden. Und eine ganz wesentliche Voraussetzung für das, was wir heute tun können, ist 1976 von Köhler und Milstein publiziert worden, nämlich die Möglichkeit, monoklonale Antikörper in großer Menge gegen sozusagen was auch immer zu produzieren. Die Idee war, und die ist gelungen, Tiere, in dem Fall Mäuse, später dann auch Kaninchen und Schafe, mit einem Antigen zu konfrontieren, dann Immunzellen bei der Maus aus der Milz zu gewinnen und die zu hybridisieren mit malignen B-Zellen, Myelomzellen, die dann klonal sich expandieren, wo man dann diese Zellen isolieren kann, die den gewünschten Antikörper produzieren und den dann in jeder gewünschten Menge zur Verfügung hat. Das war die wesentliche Voraussetzung für alle diese Antikörpertherapien, die es heute gibt. Und hier in Wien waren wir zumindest an der Charakterisierung dieser Antikörper ganz wesentlich beteiligt. Walter Knapp am Institut für Immunologie der Universität Wien, leider relativ früh verstorben, war einer, der in diesem internationalen Nomenklaturkomitee gesessen ist. Es hat ja viele Leute gegeben, nachdem dann die Technik eigentlich relativ gut verfügbar war, die monoklonale Antikörper produziert haben und man hat es zunächst einmal für die Charakterisierung Oberflächenantigenen auf Zellen verwendet. Wir haben sehr viel davon profitiert in der Diagnostik der Leukämie, Differentialdiagnostik, myeloisch versus lymphatisch und lymphatisch die Linie T- oder B-Zell-Linie oder die Entsprechung des Reifungsstatus der Leukämie. Das war für uns der große Vorteil. Diese Antikörper haben zum Teil das Suffix VI gehabt und wir haben diese Charakterisierungen der Leukämien bei uns noch so in der Dokumentation. Die Produktion der monoklonalen Antikörper war natürlich verführerisch und hat sehr früh dazu geführt, vor allem in der Erwachsenen-Onkologie, Tumorenkarzinome so zu behandeln. Das war leider ganz wenig erfolgreich, zum Teil, weil die Antikörper schlecht gebunden haben, zum Teil, weil die Erwachsenen Anti-Maus-Antikörper entwickelt haben und damit den Effekt sozusagen nicht statthaben lassen. Es gibt auch nur ganz wenige Publikationen aus dieser frühen Zeit, also kaum Negativpublikationen. Die Stimmung war aber so, dass man gesagt hat, naja, eine Immuntherapie gegen Krebs, ich meine, wenn das funktionieren würde, dann könnte sich ein Krebs nie entwickeln. Also so war die BESS nach diesem vorübergehenden theoretischen Hype, und das hat sich heute ja ins Gegenteilige entwickelt. Wir behandeln mit der akuten lymphoblastischen Leukämie, wie bereits gezeigt wurde, die häufigste Krebserkrankung des Kindesalters, circa ein Drittel aller Diagnosen, und sind im Laufe der Jahrzehnte, wie man an diesem Bild hier sieht, von 1968 bis 2009 extrem erfolgreich geworden mit einer Überlebensrate von derzeit über 90%, also 80% Erstüberleben und 50% der 20% der Rezidivieren sind dann noch einmal heilbar. Und wir sind damals daher nicht auf die Idee gekommen, irgendetwas anderes zu probieren als die klassische Chemotherapie, die da in dem Zeitraum der späten 70er, 80er Jahre ganz wesentliche Fortschritte gemacht hat, mit irgendeiner Immuntherapie zu kombinieren. Aber durch die Verbesserung der Techniken und dadurch, dass man auch gesehen hat, dass lymphatische Erkrankungen generell in Kulturen und im Tierversuch einer Immuntherapie extrem zugänglich sind. Ein weiteres Beispiel wurde bereits erwähnt, nämlich die allogene Stammzelltransplantation, wo ja auch der Immuneffekt, Graft versus Leukemia-Effekt bei der akuten lymphoblastischen Leukämie so ausgeprägt ist wie bei keiner anderen Erkrankung. Also dieser Effekt, dass lymphatische Erkrankungen einer Immuntherapie zugänglich sind, war dann doch auch attraktiv, und das habe ich versucht hier so darzustellen. Also 9/10 der Erkrankungen kommen in der Pädiatrie kaum vor. Nur dieses in der Erwachsenenalter exotische, Erwachsenenonkologie exotische Erkrankung der akuten lymphoblastischen Leukämie, die für uns die wichtigste ist, die profitiert jetzt auch von dieser Entwicklung, dass solche Antikörper produziert werden und hier auch ihre Wirksamkeit beweisen. Wenn man Clinical Trials Gov anklickt und dann nachschaut, welche Studien die neue Medikamente einsetzen, jetzt in der Therapie der akuten lymphoblastischen Leukämie offen sind, dann ist hier dargestellt, dass die Hälfte, das ist diese orangeliche Hälfte, Immuntherapeutika sind. 2/3 davon KT-Zellen, die später besprochen werden, und 1/3 davon Antikörper. Das restliche Viertel circa sind Inhibitoren, gefolgt von Pyrimidin-Purin-Analoga, das ist das Graue unter dem Titel epigenetische Behandlung und andere. Also es ist momentan sozusagen ein Hype, und im Folgenden werden also diese vier derzeit am besten dokumentierten Antikörper, werde ich versuchen kurz vorzustellen. Übers Rituximab, CD20-Antikörper, ist schon besprochen worden. Auch ein kleiner Teil dieses Bildes ist verwendet worden. Was Sie sehen, ist ein Burkitt-Lymphom der linken Tonsille. Und es war dieses Window. Diese Erkrankung hat ja eigentlich mit Chemotherapie schon eine hervorragende Prognose. Trotzdem haben wir es gewagt, statt einer Cortison-Vorphase hier den Antikörper zu geben. Und Sie sehen den raschen Response und den Rückgang dieser Erkrankung. Warum ich das hier zeige, ist, weil es hier auch um die Geschwindigkeit geht. Ich glaube, dass die Zugänglichkeit dieser lymphatischen Erkrankungen für eine Immuntherapie zu einem Gutteil auch von einem Soforteffekt abhängt. Das sieht man ja auch in den zytolytischen Parametern. Der Zellzerfall ist sehr oft sehr rasch, sofort, und es ist sicher auch eine sofortige Apoptose oder nicht apoptotischer Zelltod verantwortlich für diese extreme Wirksamkeit bei diesen Erkrankungen neben der zellvermittelten Immunität. Jetzt, nachdem also andere Antikörper auch wirksam waren und das CD20 auf der akuten lymphoblastischen Leukämie primär nicht besonders stark oder unter Umständen gar nicht exprimiert ist, gibt es da kaum pädiatrische Studien dazu. Eine Beobachtung bei 3 Patienten mit Hochrisikorezidiven, von denen immerhin 2 sehr gut angesprochen haben. Und einer von uns, Michael Dorschak, hat dann herausgefunden, dass die CD20-Expression unter Steroidtherapie auf den Leukämiezellen extrem zunehmen kann. Also das Kapitel ist für mich für die lymphoblastischen Leukämien noch gar nicht ganz geschlossen. Bei den Erwachsenen in der Ersttherapie gibt es eine signifikante Besserung mit Add-on Rituximab. Ein CD22-Antikörper wurde von der amerikanischen Koch-Gruppe untersucht, Add-on mit einer historischen Vergleichsgruppe, und da war das Ergebnis eigentlich eher enttäuschend. Man hat nur gefunden, dass was das Ansprechen auf Minimal Residual Disease Niveau betrifft, die Antikörpergruppe, wenn sie den Antikörper intensiv bekommen haben, etwas besser abgeschnitten haben. Aber immerhin war das stimulierend für die europäische Gruppe, internationale kooperative Intrial-Gruppe, eine randomisierte Add-on-Studie für Niedrigrisikorezidive einer akuten lymphoblastischen Leukämie durchzuführen. Wie das Schwarz schon stimuliert, ist es traurig, oder herzeigt, ist es traurig. Die Studie musste geschlossen werden, weil der Antikörper nicht mehr zur Verfügung steht. Die nächste Generation war ein konjugierter Antikörper, auf den ist auch bereits hingewiesen worden. Das Ozogamicin ist ein extremes Zellgift, macht auch Strand Breaks und ist systemisch in einer tumoriziden Dosis nicht verabreichbar, weil die therapeutische Breite zu klein ist. Daher war die Idee, diese Substanz an einen Antikörper zu koppeln, damit in viel geringerer Dosis dieses Gift direkt an die Zielzellen herangetragen werden kann. Das Exempel hat sich als positiv erwiesen bei der Behandlung der myeloischen Leukämie, wo an einen CD33-Antikörper, das Gemtuzumab, dieses Ozogamicin oder Kalichiamycin angekoppelt wurde und dort in der Behandlung der akuten myeloischen Leukämie erfolgreich war. Es war daher naheliegend, auch an B-Lymphoblasten sich ankoppelnden Antikörper, das CD22-Molekül, einen Antikörper zu verwenden und den an dieses Toxin zu konjugieren. Und für B-Lymphoide Neoplasien auch anzuwenden. Wo, wie gesagt, also chronisch-lymphatische Leukämie, diffus-großzellige BC-Lymphome, follikuläre Lymphome mit schlechter Prognose die Zielgruppe waren und wir hier auch wiederum nur von einer Entwicklung profitieren konnten, die primär einen anderen und viel höheren Absatzmarkt hat. In refraktärer akuter lymphoblastischer Leukämie konnte das gezeigt werden, dass bei circa der Hälfte der Patienten, die bereits transplantiert wurden, doch eine relativ hohe Remissionsrate erreicht werden konnte, von circa 80% versus 30% bei Patienten, die lediglich Chemotherapie erhielten als Rezidivtherapie. Auch wenn die Heilungserfolge insgesamt noch nicht sehr beeindruckend waren. Bei Kindern hat sich nicht randomisiert ein ähnliches Ergebnis herausgestellt. Immerhin eine Remissionsrate von 67% und davon mehr als die Hälfte auch MRD-negativ. Allerdings die Hälfte der Patienten, die angesprochen haben und dann transplantiert wurden, haben ein sogenanntes Venoclusive-Syndrom oder Sinusoidal-Obstruction-Syndrom der Leber entwickelt, sodass man hier dann darauf achten muss und entsprechend Vorsorgemaßnahmen unter Umständen auch medikamentös betreiben kann. Als letztes das bidirektionale Antikörperkonstrukt Blinatumomab, eine CD3 und eine CD19-Moiety. Also dieses Konstrukt, das sozusagen eine Synapse zwischen dem Antigen auf der B-Zelloberfläche und den normalen T-Zellen herstellen soll und damit zu einer Zytolyse durch die T-Zellen führen soll. Wurde auch primär, waren im Fokus B-Lymphome und die CLL. Und es gibt dann zunächst nur Case-Fallberichte, hier 2011 bei drei Patienten mit resistenten Rezidiven, bei denen bei allen dreien eine negative Minimal Residual Disease, also eine nicht mehr Entdeckbarkeit, auch mit in dem Fall flusszytometrischen Methoden der Leukämie erreicht werden konnte, also ein Ansprechen dokumentiert werden konnte. Bei weiteren 9 Patienten nach Transplantation waren immerhin 5 MRD-negativ und 3 haben Langzeit überlebt. Bei Erwachsenen konnte bei resistenten Leukämien auch ein deutlich verlängertes Überleben gezeigt werden, auch wenn das Ergebnis aus pädiatrischer Sicht insgesamt noch nicht sehr erfreulich ist. Allerdings sind es sehr extrem prognostisch schlechte Subgruppen. Es ist dann auch eine Phase-1-2-Studie von einer Firma initiiert worden, wo wir auch teilgenommen haben, wo man doch in 40-50% eine zweite Remission und wenn man die erreicht hat, in 50% auch eine MRD-Remission erreicht hat, mit einem ähnlichen Gesamtergebnis, was Rezidivfreiheit und Langzeitüberleben bei diesen prognostisch sehr ungünstig vorhersehbaren Verläufen gezeigt hat. In einer Folgestudie schaut es ein bisschen besser aus und ich komme schon zur Zukunft. Was werden wir in Zukunft machen? Wir haben für die Ersttherapie, also was man daraus erkennen kann aus diesen Studien, ist, dass es dringend notwendig ist, prospektive, randomisierte Studien in der Pädiatrie zu betreiben, um zu sehen, was der Stellenwert tatsächlich in Zukunft sein wird. Und wir machen das auch in der Ersttherapie von einer sogenannten hochrisiko-akuten lymphoblastischen Leukämie, die ist charakterisiert zytogenetisch und oder durch verzögertes Ansprechen, versuchen wir das Blinatumomab randomisiert gegen hochintensive chemotherapeutische Blöcke antreten zu lassen. Einerseits, um vielleicht die Prognose zu verbessern, andererseits können wir damit auch Toxizität einsparen. Bei Säuglingsleukämien, die genetisch besonders charakterisiert sind, also mit einem MLL- oder KMT2A-Rearrangement, wird das Blinatumomab einfach dazugegeben werden in Zukunft. Über Eplatuzumab haben wir schon geredet, das ist eigentlich gestorben. Und für Hochrisikorezidive gibt es auch eine randomisierte Studie, Chemotherapie versus Blinatumomab vor Transplantation. Da sehen Sie die sozusagen First-Line-Study, also Ersterkrankung einer akuten lymphoblastischen Leukämie. Das ist das klassische Schema. 4 Wochen Induktion, danach morphologisch praktisch alle in Remission. 4 Wochen nicht kreuzresistente Chemotherapeutika zur Konsolidierung. Dann eine Intervalltherapie, im Wesentlichen Hochdosis Methotrexat oder Extra-Compartment-Therapie. Und dann eine späte Intensivierung in Form praktisch einer Wiederholung der klassischen Induktion und Konsolidierung, das ist das klassische BFM-Konzept, das im Wesentlichen beibehalten wird. Nur für Hochrisikopatienten haben wir intensivierte Blocktherapie seit einiger Zeit angewendet und wir versuchen jetzt 2 Blöcke durch 2 Kurse von Blinatumomab zu ersetzen. Wenn sie sehr hohes Risiko haben, werden sie transplantiert. Und bei Patienten mit einem intermediären Risiko einfach eine Add-on-Therapie am Ende der Intensivtherapie. Das ist praktisch eine Wiederholung, wo Sie dann noch einmal die Details dargestellt bekommen. Wie gesagt, letzten Endes ist ein Endpunkt immer das verbesserte Überleben. In der letzten Studie, die noch nicht publiziert wurde, ist für die Hochrisikopatienten ein Event-Free Survival nach 3 Jahren bei 70%. Das wird sicher nicht so gut bleiben. Es sind auch die Hochrisikokriterien nicht genau dieselben. Allerdings ist das Niveau schon auch für Patienten mit einer hochrisikolymphoblastischen Leukämie hoch, sodass diese randomisierte Fragestellung für uns spannend ist. Und 2 intensive Blöcke durch diese Immuntherapie ersetzen zu können, ist nicht nur ein Vorteil, was fatale Toxizitäten betrifft, sondern man kann da schon auch die direkte Verträglichkeit, was Schleimhautschmerzen und schwere Infektionen betrifft, im Auge haben. Also selbst wenn da keine Verbesserung rauskommt, wäre das attraktiv. Und zuvorletzt noch jetzt dieses Schema für Rezidive, intensive Blocktherapien und vor einer Transplantation, damals jetzt noch MT-103 geheißen, Firmen gesteuert, randomisiert ein Block versus Blinatumomab vor Stammzelltransplantation. Hier ist der Einbau der Blinatumomab, des Antikörpers in der Säuglingstherapie. einfach add-on, nicht randomisiert, weil es zu wenige Patienten sind, die dann noch schlechter ansprechen, bekommen hier eine eher auf myeloische Erkrankungen zielende Blocktherapie. Und vielleicht als allerletztes gibt es eine ganz seltene Subgruppe, die genetisch charakterisiert ist durch eine 17-19-Translokation, DCF3-HLF-Fusion. Diese Patienten haben praktisch kaum eine Überlebenschance, sprechen zwar initial manchmal an, aber das Survival ist eigentlich geht runter praktisch auf null. Und da hat man Blinatumomab jetzt und Stammzelltransplantation eingesetzt, retrospektiv, nicht prospektiv und auch nicht randomisiert, aber immerhin ist eine Beobachtung bei dieser 1% der Kinder haben so eine Läsion, dass hier immerhin 6 von 9 bis jetzt überleben. Das ist also sehr rezent. Damit bin ich auch am Ende und danke für die Aufmerksamkeit.